Der Vers für heute, Jesaja 43, Vers 7. Davor, ich lese noch ab Vers 6. Ich will sagen, zum Norden gib her und zum Süden halte nicht zurück. Bring her meine Söhne von Ferne und meine Töchter vom Ende der Erde. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Ich muss aber, bevor ich jetzt hier einsteige, also wenn man so eine Netflix-Serie oder so guckt, das kennt ihr ja, dann gibt es immer noch mal so einen Rückblick von der letzten Predigt oder von der letzten Serie. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das zu Hause guckt, aber ich kenne viele Leute, die gucken halt viel so Serien. Und dann geht die neue Serie los. Und ich hätte noch einen Rückblick auf letztes Mal, da habe ich über Jesaja 43, Vers 1 gesprochen. Und da steht, nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei meinem Namen gerufen, du bist mein. Und ich habe das dann so ein bisschen umgedreht und habe gesagt, das positiv zu formulieren wäre, Gott ist mit uns. Als ich jetzt aber die Woche zu Hause darüber nachgedacht habe, habe ich gemerkt, dass das so an Kraft verliert und verloren hat, wenn ich so einen Vers der Bibel umdrehe und sage einfach, das heißt, Gott ist mit uns. Und ich bin wieder zurückgekommen zu dem Vers, dass Gott sagt, fürchte dich nicht. Ich glaube, das Wort an sich und das Wort Gottes hat einfach so mehr Kraft. Das wäre jetzt noch hinzuzufügen zum letzten Mal. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und dann bin ich ja während der Predigt, ich weiß nicht, ob ihr es gemerkt habt, so ein bisschen hängen geblieben an der Herrlichkeit Gottes. Das war gar nicht auf meinem Plan, aber das hat mich diese Woche beschäftigt, die Herrlichkeit Gottes. Ich weiß nicht, was versteht denn ihr unter Herrlichkeit, was ist denn für euch herrlich? Vielleicht jetzt an so einem, heute Mittag in ein kaltes Schwimmbad reinzuhüpfen, das ist doch herrlich. Die Bibel beschreibt auch Herrlichkeit. Das hebräische Wort dafür ist Kavod. Und so Wörter machen ja immer eine Entwicklung durch. Also wenn man jetzt wenn ich so eine Predigt vorbereite, dann studiere ich immer, was hat das Wort für eine Entwicklung. Und im Alten Testament bedeutet das Wort schwer. Wenn was schwer war, dann war das Kavod, also Herrlichkeit. Herrlichkeit heißt, etwas ist schwer. Oder man hat das Wort auch benutzt für Personen, die eine äußere Erscheinung haben, die besonders beeindruckend ist. Also jemand hat Herrlichkeit. Vielleicht ein König, der in Herrlichkeit gekleidet ist, der einen langen Saum, ein langes Gewand hat, eine Krone und Macht und Autorität. Da hat man das Wort Herrlichkeit benutzt. Und es zieht sich eigentlich durch, so dieser Gebrauch von Herrlichkeit bis ins Neue Testament, auch mit Jesus. Herrlichkeit ist was, was beeindruckend ist, was herrlich ist. Aber es gibt ein Problem bei dem Wort Herrlichkeit, so finde ich. Ich habe wirklich immer noch damit zu kämpfen, weil man das doch irgendwie nicht versteht. Was ist denn Herrlichkeit Gottes? Was bedeutet denn das? Das ist genauso wie, wenn ich jetzt sage, etwas ist schön. Was ist denn Schönheit? Gottesdienst kann schön sein. Ja, ich wiederhole es mal für die Aufnahme auch. Also du hast gesagt, dass jemand innerlich schön sein kann und herrlich und vielleicht äußerlich nicht so schön, oder Gottesdienst kann schön sein. Ja. Also, aber das macht es trotzdem irgendwie schwer. Also ich bin jetzt wieder bei Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes so zu beschreiben, was ich aus der Bibel gemerkt habe, immer wenn ich an einem Thema nicht weiterkomme, wenn es in der Bibel einen Begriff gibt, der so für sich steht oder wo es um Gott geht, dann hat es auch oft was damit zu tun, dass wir das erfahren müssen, um es zu verstehen. Also wir können das eigentlich nicht definieren, sondern wir verstehen das in der Erfahrung, und die Erfahrung ist immer so eine Entwicklung, ein Prozess. Also jetzt sind wir dem Wort Herrlichkeit Gottes ein bisschen schon näher. Wenn wir jetzt sagen, etwas ist herrlich, ein Mensch, der beeindruckend ist, dann zum Beispiel irgendein Star. Also ich gucke jetzt ja seit 15 Jahren kein Fernsehen mehr, ich kenne die Stars gar nicht. Genau, und was passiert jetzt, wenn man so einen Star hat, der herrlich ist, dann gibt man dem Ehre. Und jetzt kommt man noch ein Stück weiter. Das Wort Herrlichkeit und Ehre in der Bibel ist das gleiche Wort. Also jetzt gehen wir mal zu Jesaja 43, Vers 7. Da steht ja, alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen habe. Also wir haben einmal in der Bibel und in Jesaja so ein Konzept, dass wir Gott die Ehre geben, ihn verehren. Also wenn man jetzt zum Beispiel den wieder nimmt, dann würde man sagen, oh, ist der toll, ist der hat es drauf, der sieht gut aus, der hat Charakter, der hat Charisma, dann geben wir ihm Ehre. Warum? Weil er ehrenwürdig ist oder herrlich. Und jetzt das zu übertragen hier auf dieses Konzept in der Bibel, es sind immer zwei Sachen für das gleiche Wort. Das Wort war Kavod, was schwer bedeutet oder herrlich. Und dann im Neuen Testament Doxa, das gleiche. Herrlichkeit zum einen. Und das gleiche Wort bedeutet auch Ehre. Das gehört beides zusammen. Und jetzt zurück zur Herrlichkeit Gottes. Da versuche ich heute hinzukommen. Und die Frage ist auch, was machen wir mit dieser Herrlichkeit oder was bedeutet es für uns? Und Herrlichkeit Gottes ist eigentlich was Gott, so ein Fachbegriff, inhärent oder was Gott innewohnt. Also zum Beispiel der eben, der ist auch herrlich und dem gebührt auch Ehre. Aber wenn der mal 20 Jahre älter ist, dann ist das nicht mehr so. Ja, also bei Menschen ist das nur für eine gewisse Zeit. Es ist auch nichts, was innewohnt im Mensch, sondern das ist was, was er erlernt hat, was er durch viel Übung sich dahin gebracht hat, da zu sein. Und auf dieser menschlichen Ebene geben wir diesen Menschen Ehre. Ich weiß nicht, ob ihr mal beim Stadtempfang war, da bin ich ja immer eingeladen, also der Neujahrsempfang, den gab es jetzt die letzten 2 Jahre nicht, aber die Hauptlinie eigentlich ist bei so politischen Treffen, und ich bewerte das jetzt gar nicht, aber dass Menschen Ehre gegeben wird. Also bei dem Stadtempfang, das ist auch cool, ich wurde auch geehrt, ich bin auch eingeladen und ich wurde begrüßt und alle werden geehrt. Aber diese menschliche Ehre, die hält nur für eine gewisse Zeit an. Nimmt dem Menschen seine Gesundheit und seine Ehre ist irgendwie weg. Aber Gottes Ehre, das ist, wohnt in ihm drin. Das ist so, wie wenn ich jetzt sage, der Himmel ist blau. Das kann ich nicht wirklich weiter erklären oder ausführen. Der Himmel ist einfach blau. Und Gott, Gottes Ehre oder Gott ist Herrlichkeit. Das ist einfach so. Das ist ein Wesenszug Gottes. Und wenn jetzt diese Herrlichkeit Gottes, diese Doxa oder Kavod im Hebräischen, im Griechischen Doxa, auf der Erde irgendwas, wenn das auf die Erde kommt, dann gibt es immer eine Manifestation. Also früher war das im Alten Testament mit Sturm oder mit Feuer, im brennenden Dornbusch oder mit Blitzen. Oder in Jesus, Jesus ist auch eine Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Also immer wenn die Herrlichkeit Gottes hier auf der Erde aktiv ist, passieren auch irgendwelche Manifestationen, also irgendwelche Sachen kommen da mit dazu. Das ist was Spürbares, Erlebbares. Das habe ich ja am Anfang gemeint. Die Herrlichkeit Gottes ist erlebbar. Ich lese mal zwischendrin einen sehr starken Vers aus 1. Chronik, Vers 29. 1. Chronik, Kapitel 29, Vers 11. Auch der so ein bisschen Gottes Herrlichkeit beschreibt. Das ist David, dein Herr ist die Majestät und Gewalt, Herrlichkeit, Sieg und Hoheit. Denn alles, was im Himmel und auf Erden ist, das ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist erhöht zum Haupt über alles. Reichtum und Ehre kommt von dir. Du herrschst über alles. In deiner Hand steht Kraft und Macht. In deiner Hand steht es, jedermann groß und stark zu machen. Nun, unser Gott, wir danken dir und rühmen deinen herrlichen Namen. Hier beschreibt David die Herrlichkeit Gottes. Vielleicht noch ein Vergleich über die Herrlichkeit. Die Doris hat es gelesen, Psalm 19, Vers 1, so heißt es, die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Und in Offenbarung 21, 23 geht es um das neue Jerusalem, und da heißt es, dass da keine Sonne mehr sein muss, sondern dass die Herrlichkeit Gottes scheint. Also man kann diese Herrlichkeit auch eigentlich mit Gottes Licht vergleichen oder mit der Sonne. Die Sonne wäre vielleicht ein guter Vergleich. Die Sonne ist auf ihrer Oberfläche 5500 Grad heiß. Und innen drin ist sie 15 Millionen Grad Celsius heiß. Man kann sich der Sonne eigentlich nicht nähern, man kann auch nicht in die Sonne reinschauen. Ich glaube, auf 50 Millionen Kilometer ist mal so eine Sonde von der NASA gekommen, aber näher kommst du an die Sonne nicht ran. Die Sonne macht warm, die Sonne gibt Kraft. Und die Sonne ist Licht. Und Gottes Herrlichkeit wird eigentlich mit diesem Licht verglichen auch. Und dieses Licht seiner Herrlichkeit wird dann in Jesus auch offenbar. Also Jesus ist dann der Abglanz seiner Herrlichkeit. Und jetzt komme ich aber tatsächlich zu dem Vers, Jesaja 43, Vers 7. Und den fand ich auch schwer. Ich glaube, Doris, für dich war es auch eine Herausforderung, oder? Ich lese nochmal Jesaja 43, Vers 7. Er steht auch hier an der Kanzel. Jesaja 43, Vers 7. Alle, die mit meinem Namen genannt sind, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Also hier geht es ja um das Volk Israel. Es geht um die Menschen, die Gott zu seiner Herrlichkeit oder zu seiner Ehre geschaffen hat. Und eigentlich gibt hier Jesaja uns den Sinn des Lebens, warum wir geschaffen sind. Wir sind zu seiner Ehre geschaffen. Und das Phänomen ist jetzt eben, dass das beides zusammenhängt. Ehre und Herrlichkeit, das hängt zusammen. Das heißt, wenn wir uns aufmachen, Gottes Herrlichkeit zu suchen, so wie Moses sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen, dann ist die Konsequenz davon, dass wir Gott die Ehre geben. Und beides mal das gleiche Wort. Wenn wir Gottes Herrlichkeit in unserem Alltag erleben, wenn wir diese Manifestation begreifen, wenn der Jesus in uns diese Herrlichkeit Gottes offenbar wird, dann fangen wir an, diese Herrlichkeit Gottes zu loben und sagen, hey Gott, du bist echt gut. Gott, du bist, ist ja wahnsinnig, was du machst. Und die Bibel geht noch einen Schritt weiter und sagt, die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Das heißt, diese Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes, das rührt in uns was an und es bringt eigentlich so eine Art Lobpreis hervor. Das heißt, wenn ich mit der Herrlichkeit Gottes begegne, fange ich auch an, Gott zu preisen. Und so gehört es zusammen. Und je mehr ich diese Herrlichkeit erkenne, umso mehr komme ich in diesen Lobpreis und diese Herrlichkeit zu verehren. Und andersrum kann man es aber auch sagen, wenn ich Gott die Ehre gebe in allem, was ich tue, dann erkenne ich auch mehr seine Herrlichkeit. Und dafür sind wir geschaffen, sagt jetzt Jesaja 43, Vers 7, zu seiner Ehre. Das ist der Sinn des Lebens. Also nichts anderes kann uns erfüllen. Wir leben ja in einer Gesellschaft, ja, also es gibt ja, der Neil Postman zum Beispiel hat in den 70ern was geschrieben über the pleasure, also wie der Mensch versucht in der Befriedigung, was ist ein besseres Wort für Befriedigung, pleasure? Ja, im Vergnügen, ja. Wie die Gesellschaft versucht im Vergnügen seine Befriedigung zu finden und wie das Vergnügen eigentlich den Mensch aushöhlt, da haben die schon in den 70er Jahren drüber geschrieben und der Aldous Huxley, der greift es ja dann auf und auch der andere, wie heißt der andere, Aldous Huxley? George Orwell. Diese Bücher kennt ihr ja, 1984 heißt es, von George Orwell. Und sie beschreiben halt, wie die Gesellschaft sich entwickelt. Ich lese es vielleicht mal, ein Auszug. Der Neil Postman schreibt 1980 ein Buch, das heißt Amusing Ourselves to Death. Das heißt, wir vergnügen uns zu Tode. Und dann bezieht er sich auf George Orwell, der sagt, er befürchtet, dass wir irgendwann keine Bücher mehr haben werden, weil sie verbannt werden. Und gegenüber stellt er Aldous Huxley, der sagt, er befürchtet, dass es irgendwann keinen Grund mehr geben wird, Bücher zu verbannen, weil niemand mehr ein Buch lesen will. Dann kommt wieder Orwell, der sagt, er befürchtet, dass sie uns Informationen entziehen werden in der Zukunft. Und Huxley sagt, er befürchtet, dass sie uns so viel Information geben, dass wir passiv werden und egoistisch. Orwell sagt, er glaubt, dass sie irgendwann uns die Wahrheit verheimlichen oder versiegeln. Huxley sagt, dass sie uns so viel Wahrheit geben, dass wir ertrinken in einem See von Irrelevanz. Orwell sagt, er glaubt, dass wir so eine Captive Culture werden, das heißt, dass wir ergriffen sind von dem, was uns beeinflusst und was uns lenkt. Dass wir nur noch beschäftigt sind mit unwichtigen Dingen. In dem Buch 1984, so heißt das Buch, das ist das vom Orwell, sagt er, er glaubt, dass wir irgendwann kontrolliert werden oder beeinflusst und manipuliert werden, weil sie uns Schmerz zufügen. In Brave New World, das ist das Buch von Aldous Huxley, sagt er, er glaubt, dass sie uns irgendwann nicht Schmerz auferlegen, sondern Pleasure, Vergnügen, und dass das unser Problem ist. Und dann kommt wieder der Neil Postman und sagt, er befürchtet, dass Aldous Huxley recht hatte, dass sie uns irgendwann Pleasure, also Vergnügen, auferlegen und dass wir ertrinken in einem Sea of Irrelevance, dass wir ertrinken in einem Meer von Irrelevanz Und dass sie nicht Bücher verbannen, sondern dass sie uns so viele Bücher geben, dass Bücher keinen Sinn mehr machen. Und das ist das Problem, wo wir geendet sind, wenn wir nicht zu dieser Bestimmung, wenn wir diese Bestimmung nicht haben, dass wir leben zur Ehre Gottes. Für wessen Ehre, also wo wenden wir uns dann hin, wo schütten wir uns aus? Also wenn ich etwas die Ehre gebe, dann schütte ich mich da so aus hin. Ich preise das, ich bete es an. Und hier sagt eben Aldous Huxley, oder Neil Postman sagt das ja, er befürchtet, dass Aldous Huxley recht hat und dass wir dem Vergnügen uns hingeben. Und dass eine Leere übrig bleibt in uns. Und das ist das Problem unserer Gesellschaft, dass wir denken, wir finden in diesem Vergnügen Zuspruch und wir finden in diesem Vergnügen eine Rückmeldung, die uns sagt, hey, das ist cool, was du machst. Aber Gottes Wort sagt ganz klar, die Rückmeldung kriegt ihr, wenn ihr meine Herrlichkeit erkennt und wenn ihr anfangt, diese Herrlichkeit zu preisen und mir die Ehre zu geben, dann seid ihr da, für was ich euch bestimmt habe, nämlich Jesaja 43, Vers 7, ich habe euch zu meiner Ehre geschaffen. Und jetzt kommt ja eben dieses Interessante, das ist ein Zusammenspiel. Zu meiner Ehre heißt, ich bete ihn an, ich verehre ihn, aber gleichzeitig auch, ich erkenne seine Herrlichkeit. Das gehört zusammen. Und Moses sagt, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Der hat auch Gottes Herrlichkeit gesehen, der hat die Manifestation, wie das ägyptische Heer ertränkt war, wie diese 10 Plagen. Mose hat auch Gottes Herrlichkeit, diese Shekinah-Herrlichkeit, diese Wolke. Wie kann es sein, dass er noch mehr von dieser Herrlichkeit sehen will? Er war einfach hungrig, er wollte Gott noch mehr erleben. Und daraus resultierte eine Anbetung und dass er ihm die Ehre gibt. Und je mehr wir Gottes Herrlichkeit sehen wollen und so nach ausstrecken, umso mehr zeigt er uns das. Und das ist immer eine Manifestation und zuerst manifestiert es sich in Christus, so schreibt das Neue Testament. Paulus erklärt es dann, dass Christus dann dieses Bild der Herrlichkeit Gottes ist. Und dass er uns die Herrlichkeit Gottes offenbart. Und eine weitere Bedeutung ist aber, wenn wir zu Gottes Ehre geschaffen sind und zu Gottes Herrlichkeit, dass wir Gott widerspiegeln in uns. Also wir sind ja nach seinem Bild geschaffen, nach Gottes Bild. Und wenn Gott uns anschaut, sieht er seine Herrlichkeit, wenn er uns sieht. Und auch die Welt sieht seine Herrlichkeit. Aber eigentlich ja und nein. In Römer 3, Vers 23 lesen wir dann, also wir sind allesamt Sünder, schreibt Paulus und Luther, und ermangeln des Ruhmes oder der Herrlichkeit bei Gott. Also wir sind zwar zu Gottes Herrlichkeit geschaffen und in seinem Bild sind wir seine Herrlichkeit, aber durch die Sünde wurde diese Herrlichkeit zerstört. Nochmal Römer 3, Vers 23, wir sind allesamt Sünder, aber ermangeln des Ruhmes, und hier kann man ja Herrlichkeit, ermangeln der Herrlichkeit bei Gott. Das heißt, wenn Gott uns sieht, sieht er leider nicht mehr diese Herrlichkeit, weil diese Herrlichkeit wurde zerstört durch die Sünde. Aber Jesus kam, um diese Herrlichkeit in uns und durch Jesus wieder herzustellen. Und wenn Gott uns jetzt sieht und wenn er Jesus in uns sieht, dann sieht er diese Herrlichkeit in uns. Und jetzt kommt was, und ich behaupte, dass wenn ihr das in eurem Leben umsetzt, das wird euer Leben verändern. Also mein Satz verändert diese Woche. Jesaja 43, Vers 7, wir sind geschaffen zu seiner Herrlichkeit. Und jetzt habe ich gerade erklärt eben, dass Gott uns sieht und diese Herrlichkeit sieht. Aber das heißt auch, wenn wir zu Gottes Herrlichkeit, zu Gottes Ehre geschaffen sind, was heißt denn das für unseren Alltag? Das heißt, und das erklärt dann Paulus, dass alles, was wir tun, sagt er, du hast es auch vorgelesen, Doris, ich glaube, das steht in 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt, alles, was ihr alles tut, tut zur Ehre Gottes. Also gibt es noch ein paar andere Verse, aber Paulus erklärt es dann irgendwie mit der Herrlichkeit und sagt, jetzt habe ich eine ganz praktische Anweisung. Also die Bibel ist eigentlich immer praktisch und er sagt, wenn ihr das kapiert habt mit der Herrlichkeit Gottes, dann geht es als nächstes eben darum, dass alles, was ihr tut, damit sollt ihr Gott ehren. Das tut zur Ehre Gottes. Und bei mir war das am Montag eben, ich rede ja immer gern von Montag, so, ich habe angefangen zu arbeiten und es steht ja das und dies und das an. Das ist ja bei jedem von euch was anderes. Ich weiß nicht, wie euer Montag beginnt. Und dann hatte ich aber das mit der Herrlichkeit und mit dieser Ehre, dieses Thema. Und dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, alles, was ich heute tue, das möchte ich heute zu deiner Ehre tun. Und plötzlich war mein Tag, zumindest der Anfang, später habe ich es wieder ein bisschen vergessen, der Anfang von meinem Tag, der war komplett anders. Weil, wenn wir so leben, in dieser Bestimmung, wir sind zur Ehre Gottes geschaffen. Und wenn die Konsequenz ist, dass wir dann Gott verehren mit unserem Leben, weil wir seine Herrlichkeit erkannt haben, weil wir das erlebt haben, geben wir das zurück. Und das Ausleben, dann verändert es plötzlich unser komplettes Denken und Handeln. Weil dann spielt es eigentlich keine Rolle mehr, was ich gerade arbeite oder wo ich gerade stehe. Ich gebe euch ein Beispiel aus meinem Leben. Ich musste Sommerpraktikum machen von der Bibelschule. Und ich hab von Gott gewusst, dass das Sommerpraktikum in Freiburg in der Gemeinde sein wird. Das wusste ich 100%. Und alle Gemeinden, die ich in Freiburg angefragt habe, haben abgesagt. Alle. Okay, dann habe ich irgendwann mitgekriegt, dass es in Emmendingen ein sogenanntes Festival von der Calvary Chapel gibt, Sola, Sommerlager. Und dort bin ich dann als Techniker gelandet, dort auf dem Sommerlager. Und die erste Aufgabe war, ich musste die Gülle wegfahren. Die hatten richtig coole, moderne Klos, das waren 3x1000 Liter. Und 2500 Liter waren da jeden Morgen voll. Das waren einfach viele Kinder. Und mein Hauptjob war, mit dem Traktor da anzukarren und diese Gülle da rauszuholen. 2500 Liter und dann runter ins Dorf zu fahren und dort in die Kanalisation. Oder manchmal habe ich es auf dem Feld verteilt. Und ich wusste, dass ich war dann in der Freiburger Gemeinde, Gott hatte recht, aber ich war eigentlich am tiefsten Punkt meiner Karriere. Ich wollte ja großer Pastor werden, das, so wird man auch getrimmt auf der Bibelschule. Ihr seid World Changers und so, also zumindest in diesem charismatischen Bereich. Und dann fährst du aber Gülle, du findest dich wieder, wie du Gülle fährst und wie du gar nichts bist. Ja. Und das war eine der herausragendsten und gesegnetsten Zeiten in meinem Leben. In meinem Dienst, sage ich mal, ich habe dann morgens so eine Stunde, halbe Stunde hatte ich immer Zeit zu beten, während dem Traktor fahren. Und ich hatte so eine intensive Gebetszeit und Gott hat mir dann immer wieder so Dinge offenbart für den Tag. Die habe ich dann in diesen Teamtreffs oft gesagt und es war irgendwie so ein Riesensegen da. Und was ich damit sagen will, es spielt eigentlich keine Rolle, wo wir stehen oder was wir tun, wenn wir lernen, dass da, wo wir im Alltag stehen, am Montagmorgen, wenn wir anfangen, das zur Ehre Gottes zu tun, dann verändert es komplett unser komplettes Denken und es verändert unser Handeln und es spielt dann auch keine so große Rolle mehr, was wir tun. Du kannst Gülle fahren und Gott kann dich segnen, du kannst irgendwo einen drecksblöden Job haben, aber wenn du das zur Ehre Gottes machst, spielt es keine Rolle, weil du das, was du tust, zur Ehre Gottes machst. Tust. Und damit fordere ich euch heraus, hier möchte ich praktisch werden, dass Gott ja sagt, Paulus beschreibt es ja, alles was er tut, also Paulus gibt hier eine Anweisung, ne? Alles was er tut, der Kontext ist zwar ein bisschen ein anderer, aber so das Konzept ist eigentlich klar, das soll er zur Ehre Gottes tun. Und das ist dann Gottesdienst. Also Gottesdienst, so verstehe ich das Neue Testament, findet nicht am Sonntag nur in der Gemeinde statt. Das ist auch Gottesdienst. Wir kommen zur Ehre Gottes. Das ist die Bestimmung. Aber der dauerhafte Gottesdienst, der ist unter der Woche, egal wo wir stehen, dass das, was wir tun und egal was es ist, dass wir es zur Ehre Gottes tun. Und dann spielt es keine Rolle, sondern wir finden dann eine Erfüllung darin, weil wir das vor Gott tun. Dann kann es sein, wir streichen irgendwo den Wand oder wir putzen irgendwo den Boden, aber wir tun es zur Ehre Gottes und wir finden uns selbst dann in dieser höchsten Position, nämlich Gott anzubeten und ihn zu verherrlichen. Und wir finden uns in unserer Bestimmung, Jesaja 43, Vers 7, ich habe euch zu meiner Ehre geschaffen, ich habe euch dafür geschaffen, mich zu verherrlichen. Ich kannte mal einen Missionar, so den habe ich in Idlingen, da gibt es eine Erdkirche, weiß nicht, ob ihr das kennt, die ist in die Erde reingebaut und die hatten stark eine Berufung so für Drogenabhängige und da war ein Missionar und der hat immer geputzt in dieser Kirche den Ofen. Dann habe ich gesagt, was machst denn du da immer? Der hat sich immer auch so die untersten Jobs ausgesucht. Weißt du, wenn ich putze, dann bete ich an, dann verehre ich Gott und dann bete ich für die Gemeindemitglieder. Und er hat gesagt, und weil ich so weit unten bin, geht mein Gebet durch die Gemeindeglieder durch hoch zu Gott. Und so saß er da immer und irgendwie hat er mich beeindruckt. Er hat nicht viel geredet, aber er hatte eine Form der Anbetung beim Putzen von diesem, es war so ein Riesenofen für den Winter. Und ich glaube, das ist ein Geheimnis und deswegen habe ich gesagt, es kann euer Leben verändern, wenn ihr das am Montagmorgen schafft, dass das, was ihr tut, zur Ehre Gottes zu tun. Dann seid ihr dort, wo Gott euch haben möchte. Das ist die wahre Form des Gottesdienstes. Das hier ist auch zur Ehre Gottes, was wir am Sonntagmorgen machen, aber das ist nicht so ganz so schwer. weil wir sind zusammen und wir kommen in so ein, in so etwas Gemeinsames. Aber so im Alltag ist es die Herausforderung. Gott spricht eigentlich immer so zu mir und sagt mir einen Satz, habe ich euch schon mal gesagt. Letzte Woche war es eigentlich das Lied, was mir dann stündlich, kommt mir das dann teilweise minütlich. Letzte Woche war es das Lied, vor zwei Wochen, wo ich halt letztes Mal gepredigt habe. Fear not, for I am with you, says the Lord. Kennt ihr das? Ist hinten im, wie heißt das Liederbuch? Wiedenester-Liederbuch drin. Und dann habe ich gemerkt, ich habe gar nicht darauf gehört. Ich hätte das sollen mehr proklamieren. Fürchte dich nicht. Und diese Woche war es so, das geht mir dann wirklich 100 Mal durch den Kopf, auf Englisch oft. Und mit diesem Vers schließe ich jetzt auch ab. Jesaja 6, wo Jesaja diese Gottesbegegnung hat. Und Vers 3 und diese zwei Seraphim, die zueinander rufen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Besser finde ich eigentlich die Übersetzung, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige oder der Herr der Herrscher. Alle Lande sind voll seiner Herrlichkeit. Und das ist die Begegnung, die Jesaja, wir sind ja noch im Buch Jesaja, hat mit der Herrlichkeit Gottes. Und das ist das Ergebnis, dass er sagt, heilig, 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 das lege ich jetzt gleich dahin, heilig, 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 ist der Herr, der Allmächtige. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Lass uns noch diesen Satz auf der Zunge vergehen. Dann mischen wir ihn noch mit dem Satz vom letzten Mal. Jesaja hat eine Begegnung mit Gottes Herrlichkeit und er sagt, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Ihr dürft jetzt noch die Augen kurz schließen und dann möchte ich das noch ein, zwei Mal wiederholen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott, der Herr Zebaoth. Die ganze Erde ist voll seiner Herrlichkeit. Psalm 19, Vers 1, die Himmel und die Erde zeugen von seiner Herrlichkeit. Amen.